Wir sind in der Apostelgeschichte im Kapitel 20 und wir lernen in unserem Dienst für den Herrn Prinzipien für den Dienst, den wir für den Herrn tun. Und wir alle sind Diener des Herrn, jeder dort an dem Platz, wo ihn Gott hingestellt hat. Wir alle sind berufen zu dienen. Und es ist ein ganz wichtiges Kapitel, das Kapitel 20, wahrscheinlich eines der wichtigsten Kapitel zu diesem Thema in der Bibel, zumindest in der Apostelgeschichte, wo Paulus diesen Ältesten von Ephesus das weitergibt, was er gelernt hat. Und vor allem das, was er vorgelebt hat als Diener. Und wir haben schon 15 Prinzipien gelernt die letzten zwei Wochen. Das erste war, dass wir uns vom ersten Tag an, wenn wir neu wohin kommen, als Jesus-Freak outen sollen. Keinen Zweifel dran lassen sollen, dass wir Jesus lieben. Das zweite war, dass wir beständig sind in unserer Nachfolge und in unserem Dienst. Und dass wir dem Herrn dienen und nicht Menschen dienen. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn, sagt uns der Kolosserbrief. Und wir sollen in Demut dienen. Und wir müssen damit rechnen, dass es Tränen geben wird in unserem Dienst. Der sechste Punkt wäre, dass wir Menschen in Beziehung zu Gott bringen. Das ist, wozu wir gerufen sind. Und wirklich, wenn die Menschen mit uns Vorlieb nehmen müssen, sind sie verloren. Wir wollen Menschen immer auf Gott hinweisen, immer zu ihm bringen. Siebte Punkt wäre, stirb dir selbst und lebe Jesus. Achte Punkt wäre, betone die Gnade Gottes in deinem Dienst. Und setze Menschen dem Ratschluss Gottes aus, dem Wort Gottes. Letzte Woche haben wir gelernt, achte auf dich selbst, du repräsentierst Gott, besonders diejenigen, die in Leidenschaft sind. Und wir werden reflektiert von den Menschen, denen wir dienen, bis zu einem gewissen Grad. Wir wollen auch seine Natur reflektieren, wenn wir dienen. Dazu müssen wir zuerst Zeit mit Gott verbringen und uns von ihm anstrahlen lassen und sein Herz geben lassen für die Menschen. Wir müssen auch im Auge behalten, wie sehr Gott diese Person liebt, der wir dienen, oder diese Personen, denen wir dienen. Er hat sie erworben mit seinem eigenen Blut, haben wir letzte Woche im Vers 28 gelesen. Und wir können uns daran erinnern, dass diese Menschen oder diese Person nicht mir gehört, sie gehört dem Herrn. Und ich bin nur ein Verwalter, einer, dem Verantwortung übertragen ist für diese Person. Und der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dienen oder ja leiden, vor allem heißt selbstlos dienen. Vor allem für die, die in Leidenschaft sind. Leiden heißt dienen im Reich Gottes. Der letzte Punkt war, den wir letzte Woche gelernt haben, wir müssen selbst dem Herrn untergeordnet sein, dort wo er Menschen über uns gesetzt hat, damit wir Autorität haben können. Nur wenn wir unter Autorität sind, können wir auch Autorität haben im Reich Gottes. Lesen wir nochmal den Vers 28 zu Beginn. Ein wunderbarer Vers. Paulus sagt diesen Ältesten, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes oder durch sein eigenes Blut. Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden und die Herde nicht verschonen. Paulus sagt, nachdem ich weg bin, werden Wölfe kommen. Falsche Propheten, falsche Lehrer, die Lehren hereinbringen werden, die die Schafe verletzen, die die Schafe zerstören. Wahrscheinlich hatte der Paulus diese gesetzlichen Juden im Hinterkopf. Wenn wir seine Briefe lesen, das waren die Dinge, mit denen er gekämpft hat. Die Leute, die gekommen sind und gesagt haben, nein, es ist nicht genug, dass du auf Jesus vertraust. Wenn du wirklich gerettet werden willst oder wenn du wirklich geistig sein willst, dann musst du dich beschneiden lassen, dann musst du die Gebote halten, das Gesetz des Mose. Wir bringen dir ein paar Regeln mit. Und Paulus hat natürlich die Gnade Gottes gelehrt, wir werden das später sehen. Jesus hat in Matthäus 7,12 den Jüngern gesagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wölfe in Schafskleidern. Sie sehen aus wie Schafe auf den ersten Blick. Sie benehmen sich vielleicht wie Schafe. Mäh. Aber sie sind Wölfe. Wie können wir Wölfe in Schafskleidern erkennen? Jesus sagt, an ihrer Frucht werdet ihr sie erkennen. Es ist eigentlich wirklich einfach. Du musst nur beobachten, was diese Schafe fressen. Wenn er Schafe isst, dann ist er ein Wolf. Schafe fressen keine Wölfe. Und so, wir müssen nur Menschen nur beobachten, es ist ganz einfach. Wenn die Schafe verletzt werden, wenn Menschen zerstört werden, Menschen verwirrt werden, wenn ihnen die Freude im Herrn geraubt wird, durch diese Person, die diese Lehre hineinbringt, oder der sich als Lehrer ausgibt, als Propheten, dann ist es wahrscheinlich kein Schaf. Wenn er da sitzt und an den Knochen kaut und einen riesen Mist hinterlässt, einen riesen Chaos. Wir werden später noch sehen, dass diese falschen Propheten auch immer versuchen, von den Schafen zu bekommen, anstatt den Schafen zu dienen. Das ist auch ein Merkmal, wie wir sie erkennen können. Also falsche Propheten, Wölfe werden von außerhalb kommen. Aber Paulus sagt uns auch im Vers 30, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Falsche Lehre, falsche Propheten, nicht nur von außerhalb, sondern auch von innerhalb der Gemeinde. Und was ist deren Ziel? Paulus sagt uns hier im Vers 30, sie wollen die Jünger abziehen hinter sich her. So einen kleinen Fanclub haben, die eigene Gefolgschaft. Wir werden den Leuten das sagen, was sie hören wollen. Ich denke an den Absalom im Alten Testament. Im 2. Samuel 15 sehen wir das. Absalom war ein Sohn von David. Und der König David ist in Jerusalem auf dem Thron gesessen und ist den Geschäften nachgegangen, hat das Land regiert. Der Absalom hat sich in das Tor der Stadt gesetzt. Und es steht ja, dass er jeden Mann, der einen Rechtsstreit hatte und vor den König kommen wollte, dem hat Absalom zugerufen und gesagt, hey, deine Anliegen sind gut und die sind gerecht, aber beim König wirst du kein Gehör finden, der ist zu beschäftigt. Aber wenn man mich als Richter einsetzen würde im Land, ich würde dir Recht verschaffen. Ich würde dich gerecht sprechen, wenn ich König wäre. Genauso kann es mit Menschen sein, dort wo du dienst, an der Arbeit, wo Menschen sagen, wenn ich der Chef wäre, dann würden sich die Dinge ändern, dann wäre es besser für dich. Folg mir nach. Oder in der Gemeinde, wenn ich Pastor wäre. Ja, ist immer so beschäftigt. Wenn ich Pastor wäre, würdest du gleich gehört werden und du würdest gesegnet werden, wenn du mir folgst. Und Leute sammeln ihr kleines Grüppchen um sich und versuchen Gemeinden zu spalten. Und das ist nicht biblisch. Das ist nicht gut. Es ist nie gut, wenn wir Gemeinden spalten. Egal, ob wir völlig mit der Lehre einverstanden sind dort oder nicht. Was sollen wir tun, wenn wir ein Problem haben mit dem, was gelehrt wird in einer Gemeinde? Oder konkret, wenn ihr Probleme mit dem habt, was ich lehre. Das kann sein. Wir alle stehen unter dem Wort Gottes. Ich stehe nicht über dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unsere Grundlage. Aber wichtig ist, dass wir nicht zu anderen gehen, wenn wir an irgendwas Anschluss nehmen und mit denen drüber reden und uns beschweren, sondern dass sie zu mir persönlich kommt. Oder zu wem immer, dem, wer immer lehrt. Und dann können wir aufgrund der Bibel diskutieren. Das ist unser Maßstab. Ob das richtig ist oder nicht. Oder ich kann euch zeigen, warum ich das glaube, was ich glaube, oder warum ich das lehre, was ich lehre. Aber es ist wichtig, nicht Spaltung zu bringen in eine Gemeinschaft. Und wenn die Lehre in einer Gemeinde so ein Problem für dich ist, dass du nicht mit kannst, dass du nicht schweigen kannst, und das so furchtbar ist, dann zieh dich leise zurück und such dir eine Gemeinde, die dir entspricht. Oder gründe eine eigene Gemeinde, wenn du dazu gerufen bist. Aber bring nicht Entzweiung oder Streit in diese Gemeinde oder in irgendeine andere Gemeinde. Das ist nicht Gottes Wille. Paulus spricht von den Menschen, die versuchen, Jünger hinter sich her abzuziehen. Und dann sagt er in Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Oder das Wort ermahnen kann auch mit warnen übersetzt werden. Und auch das gehört zum Hirtendienst. Wir wollen die Schafe hüten, wie wir letzte Woche gelesen haben in Vers 28, oder nähern, um das Wort Gottes geben, aber wir wollen auch ermahnen und manchmal müssen wir warnen. Paulus hat es sehr konkret getan, er hatte keine Angst davor, auch Namen zu nennen. Wir sehen es immer wieder in seinen Briefen, wo er sagt, pass auf, seid vorsichtig vor dem Silberschmied so und so und dem und dem, der ist vom rechten Weg abgeirrt. Heute werden manche Leute, wenn man Namen nennt, ärgern sich die oder sagen, hey, das kannst du nicht tun. Paulus hat es getan. Aber wie hat Paulus das getan? Nicht hochmütig oder stolz, sondern es heißt hier, er hat sie ermahnt unter Tränen. Er hat diese Leute in Ephesus geliebt. Und wenn er sie ermahnen musste, hat er das mit Barmherzigkeit und mit Liebe getan. Das ist auch wichtig. Und dann im Vers 32 sagt er, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich befehle euch Gott an, sagt Paulus, seinem Schutz, seiner Versorgung, seiner Sorge. Gott ist persönlich um dich besorgt heute Abend. Und wir können die Menschen nähern, wir können sie ermahnen, wir können sie lieben, wir können ihnen dienen, die Gott uns anvertraut hat. Aber letztendlich müssen wir sagen, ich vertraue sie dir an, Gott. Letztendlich müssen wir sie irgendwann loslassen und ihm anvertrauen. Sagen, Gott, sie gehören dir. Ich vertraue dir für sie. Wir können nicht Entscheidungen für andere Menschen treffen. Wir können sie ermahnen, wir können sie nähern, wir können sie lieben, aber letztendlich müssen wir sie loslassen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, Menschen, die wir lieben, loszulassen. Und zu sagen, hey, ich vertraue Gott, dass er seinen perfekten Plan in deinem Leben ausführen wird. Und seine Liebe. Und er ist fähig, dich zu beschützen. Selbst wenn du nicht mit mir übereinstimmst, oder wenn ich glaube, du baust Mist, zu sagen, okay, ich kann Entscheidungen nicht für dich treffen, ich muss dich in Gottes Hände legen. Und Gott kümmert sich um seine Kinder. Paulus sagt, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das Kraft hat aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Gott und dem Wort seiner Gnade. Seinem Wort. Solange wir an seinem Wort festhalten, dann sind wir sicher. Dann stehen wir fest, dann werden wir gestärkt, wenn wir in Gottes Wort sind. Und dann bleiben wir gesund. Gottes Wort hat Kraft, uns aufzubauen. Deswegen liebe ich das so sehr, Vers für Vers durch die Bibel zu studieren. Und ich bin echt dankbar für das Erbe, sozusagen, was wir hier in der Calvary Chapel bekommen haben. Ich persönlich liebe das, die Bibel so zu studieren, ins Wort reinzugraben. Ich habe letzte Woche während der Arbeit, ich höre während der Arbeit immer Bibelstunden, den ganzen Tag und da hatte ich eine Kassette auch dabei von einer anderen Gemeinde, wo wir mal bei einer Veranstaltung waren. Es war auch eine gute Predigt, also 5 Punkte über Wahrheiten, die wir alle wissen oder zu wenig wissen oder irgend sowas. Und es war eine gute Predigt. Das, was er gesagt hat, war total richtig, war total gut. Aber ich habe mir gedacht, irgendwas fehlt mir. Es war so ab und zu mal ein Wort Gottes drin und dann halt viele Gedanken und so. Und immer habe ich mal gedacht, eigentlich schade um die Zeit. Wenn du mal gewöhnt bist, das Wort Gottes und die Bibel. Es war gut, es war nicht schlecht. Aber ich mag das Wort Gottes. Ich mag das. Wir müssen nicht uns auf menschliche Philosophien verlassen oder auf Psychologie oder auf irgendwelche Weisheiten. Gott hat selbst zu uns gesprochen in seinem Wort. Und ich liebe das Vers für Vers durchzugehen und wirklich in die Tiefe zu gehen und sein Wort zu studieren. Und wenn wir sein Wort lesen, dann finden wir heraus, dass es das Wort seiner Gnade ist, wie wir hier lesen. Ich mag das, das Wort seiner Gnade. Was ist das Wort seiner Gnade? Ohne Zweifel das, was im Vers 24 steht. Paulus spricht hier von dem Evangelium der Gnade Gottes, das er bezeugt hat. Das Evangelium oder die frohe Botschaft von der Gnade Gottes. Und das ist dasjenige, was uns aufbaut und das ist das, was uns ein Erbe gibt im Himmel, unter den Geheiligten. Es ist nicht das, was wir tun, nicht unsere Leistungen, unsere Energie, sondern die frohe Botschaft von der Gnade Gottes. Und das sind wirklich gute Nachrichten. Die Botschaft, dass Gott uns nicht so behandelt, wie wir es verdienen. Was verdienen wir? Was wir verdienen, ist Verdammnis. Trennung von ihm, Hölle. Das ist das Beste, was ich aus mir selbst produzieren kann oder verdienen kann. Aber Gott behandelt uns nicht so. Es ist die frohe Botschaft von seiner Gnade. Er behandelt uns so wie Jesus. Das, was Jesus verdient hat. Jesus hat all unsere Schuld, all unser Versagen, all unsere Sünde getragen. Ja, auch die Sünde, mit der du jetzt gerade ringst, mit der du jetzt gerade kämpfst. Jesus hat sie für dich getragen. Und hat diese offene Rechnung, die du mit Gott hattest, bezahlt oder die Gott mit dir hatte. Und was ist mit uns jetzt? Wir sind seine Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Wir sind mit seiner Perfektion umkleidet. Wir sind so rein wie Jesus. Und ich mag das. Ich kann euch heute Abend sagen, dir ist total vergeben. Es gibt nichts, was zwischen dir und zwischen Gott steht, weil du in Jesus bist. Wir sind adoptierte Kinder in ihm und der Vater behandelt uns so wie Jesus. Deswegen dürfen wir mit Zuversicht vor Gott kommen, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe, wie uns der Hebräerbrief sagt. Das ist das Einzige, was uns aufbauen kann und stark machen kann. Ich zu Gott renne und sage, Gnade, aufgrund deiner Gnade. Und mich kräftigen lassen durch den Heiligen Geist. Das ist doch das Einzige, was uns in den Himmel bringt. Das ist Gottes Gnade. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Und wir können uns auch seine Segnungen nicht verdienen. Für die von uns, die in Jesus sind, sind alle Segnungen bedingungslos. Das ist die einzige Bedingung, dass Jesus auf ihn vertraut. Und alle Segnungen sind bedingungslos. Gottes Vergebung ist bedingungslos für uns. Gottes Hilfe ist bedingungslos. Dann abhängig von dem, was wir tun. Wir müssen es wirklich begreifen. Nicht nur da oben, sondern auch in unserem Herzen. Gottes Liebe für uns, Gottes Annahme, Gottes Segen und seine Vergebung. Und das alles hat nichts mit dem zu tun, was ich tue, oder mit dem, wer ich bin, sondern nur mit dem, wer Jesus ist und was er schon für mich getan hat. Weil ich bin völlig unwürdig, ich habe es nicht verdient, dass Gott mich segnet. Aber Jesus hat es für mich verdient und er ist würdig. Und er hat mir alles geschenkt, was er verdient hat. Durch das Werk, was er am Kreuz für mich getan hat. Im 1. Timotheus steht, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Und so können wir Gemeinschaft mit Gott haben, obwohl wir unwürdig sind. Das heißt, ich darf zu Gott kommen, obwohl ich die ganze letzte Woche nicht in der Bibel gelesen habe. Und obwohl ich nicht gebetet habe letzte Woche und kein guter Mensch war, ja genau das heißt das. Das ist die frohe Botschaft von der Gnade Gottes. Du darfst einfach kommen. Vertraue auf ihn und komm. Und bring dem Herrn den Schrott. Lass dich befreien davon. Lass dich erneuern. Lass dir sein Herz schenken. Wir können uns Gottes Nähe nicht verdienen. Jesus hat den Eintrittspreis bezahlt. Er hat den Vorhang zerrissen. Und wir dürfen einfach kommen, auf seiner Grundlage. Nochmal Hebräer 4,16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir müssen das verstehen. Gott segnet uns nicht wegen dem, was wir tun oder wer wir sind, sondern trotzdem. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist die wunderbare Natur Gottes, seine Gnade. Im 2. Mose 34, im Vers 6, sieht Mose die Natur Gottes. Der Herr ruft seinen Namen vor dem Mose aus. Und sein Name steht für seine Natur. Und der Herr sagt, der Herr, Herr, barmherzig und gnädig. Langsam zum Zorn und überreich an Gnade und Treue. Das ist die frohe Botschaft. Das ist der Gott, dem wir dienen. Frohe Botschaft der Gnade Gottes. Gnade Gottes macht mir frei. Sie gibt mir Frieden. Und ich reagiere dann aus Liebe zum Herrn, weil er so viel für mich getan hat. Und seine Gnade, seine Güte, seine Liebe in meinem Leben, das verändert mich. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt. Und seine Gemeinschaft mit ihm, die baut mich auf und sein Heiliger Geist stärkt mich. Und letztendlich durch die Gnade Gottes haben wir auch ewiges Leben und ein himmlisches Erbe, wie es hier im Vers 32 am Schluss heißt. Und auch das müssen wir im Auge behalten. Die ewige Perspektive. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Und da wird es einen unvorstellbaren Segen geben, eine unvorstellbare Freude, einen Reichtum, eine Herrlichkeit, das alles wartet auf uns. Und alles aus Gnade, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und wisst ihr was, es wird gar nicht mehr lang dauern. Und wir sind zu Hause. Es gibt unserem Leben die richtige Perspektive. Das setzt die Dinge in Perspektive. Wir müssen diese ewige Perspektive bewahren in unserem Leben. Paulus sagt es diesen Ältesten. Er sagt, ja, ihr werdet durch Schwierigkeiten und Kämpfe hindurchgehen, aber ich befehle euch Gott an, er ist jetzt besorgt um euch. Und ich befehle euch seiner Gnade an, das ist seine Natur. Erinnert euch daran, seine Gnade, es ist größer als all unsere Unreinheit, unsere Unvollkommenheit, unser Versagen. Seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung wird er durchbrechen. Und ihr seid erlöst aus Gnade. Und seine Gnade ist stärker als all unser Versagen. Denkt an seine Gnade und erinnert euch an euer Erbe, das für euch bereitsteht. Seid auf die Ewigkeit ausgerichtet, auf das, was Bestand hat. Nicht auf diese vergänglichen, weltlichen Dinge hier. Es wird alles verbrennen. Paulus sagt diesen Ältesten in den Versen 29 und 30, es werden falsche Lehrer kommen, die Gesetzlichkeit lehren, die sagen, du musst dir Gottes Annahme verdienen, die sich hinarbeiten, eine Stunde stille Zeit pro Tag und dann darfst du kommen. Und Gesetzlichkeit zerstört immer. Zerstört Leben von Gläubigen und das Ende von Gesetzlichkeit, die Frucht davon ist immer Frust und ausgebrannt sein. Weil wir alle wissen, dass wir können nie gut genug sein. Wir können nie heilig sein aus eigener Kraft. Deswegen müssen wir zuerst zu Gott kommen, dass er uns verändert von innen her. Und das wird uns verändern. Und er sagt, es werden Menschen zu euch kommen, die von euch empfangen wollen. Die sagen, wenn du wirklich gesegnet werden willst, wenn du Gott wirklich gefallen willst, dann gib mir oder folg mir nach und du wirst gesegnet werden. Paulus sagt diesen Ältesten, haltet fest an Gott und an dieser frohen Botschaft von seiner Gnade. Erinnert euch einfach, wer er ist und seid stark in seiner Gnade. Und dann habt diese ewige Perspektive für euer Leben. Werdet nicht gefangen von Materialismus oder diesen vergänglichen Dingen. Ein Erbe erwartet euch. In den nächsten paar Versen hier zeigt uns Paulus wieder sein Vorbild. Sein Vorbild im Gegensatz zu diesen falschen Propheten, von denen er vorher gesprochen hat. Die versuchen, die Schafe zu zerstören und die Schafe auszunehmen und von den Schafen zu bekommen. Vers 33 sagt er, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Und Paulus hat sicher die Hände ausgestreckt. Er sagt, diese Hände haben mir gedient, ich habe Zelte gemacht, ich habe mich selbst versorgt und ich habe sogar noch meine Mitarbeiter versorgt. Ich war nicht da, um von euch zu bekommen, sondern um euch zu dienen. In Vers 35 sagt er das. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Paulus sagt, ich war nicht hier, um bedient zu werden, sondern ich war hier, um zu dienen. Ich war nicht hier, um zu nehmen, sondern ich war hier, um zu geben. Und Jesus hat es gesagt, geben ist seliger als nehmen. Jesus war auch ein Vorbild. Der einzige Grund, warum Jesus gekommen ist, war, um uns zu erlösen. Völlig selbstlos. Er ist halt gekommen, um zu bekommen. Das Einzige, was er bekommen hat, war Ablehnen und Hiebe und Verachtung. Er ist gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Und das muss wirklich die Ausrichtung in unserem Leben sein. Besonders für diejenigen von uns, die im Dienst sind. Und wir alle sind im Dienst. Das muss die Ausrichtung unseres Lebens sein. Das ist auch ein weiteres Kennzeichen für falsche Lehrer. Sie wollen immer bekommen, immer empfangen. Wir werden euch das Gefühl geben, ihr seid dazu da, um mir zu dienen. Oder um mir zu geben. Um mich zu segnen. Die Leute sind habgierig. Was ist Habgier oder Habsucht, wenn wir immer mehr wollen? Von dem, was wir eh schon haben. Und immer mehr. Weil wir alle wissen, der glücklichste Mensch ist nicht der, der am meisten hat, sondern der, der am wenigsten braucht. Der zufrieden ist mit dem, was er hat. Und ein wahrer Diener des Herrn, ein Kennzeichen eines wahren Dieners ist, dass er für die Schafe da ist. Er ist da, um zu geben und nicht um zu nehmen. Um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Er lässt sein Leben für die Schafe, haben wir gesehen. Ich hoffe, das ist der Grund, warum wir hier sind heute Abend. Dass wir alle nicht hier sind, um zu empfangen, sondern vor allem auch um zu geben. Zu sagen, mit wem kann ich freundlich reden heute Abend? Vielleicht kann ich mit jemandem beten, vielleicht kann ich jemanden ermutigen. Vielleicht jemanden nur freundlich anlächeln. Das ist der Grund, warum ihr Ehepaare verheiratet seid. Nicht um zu nehmen, nicht um zu empfangen, sondern um zu geben, um zu dienen. Das ist der Grund, warum wir zur Arbeit gehen. Habt ihr das gewusst? Nicht um zu bekommen in erster Linie, sondern um zu dienen, um zu geben. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn. Und unsere Arbeit, was immer wir tun, ist ein Gottesdienst für den Herrn. Und dass wir dafür was kriegen, ist ein schöner Nebeneffekt. Wir sind hier, um zu dienen, nicht um bedient zu werden, um zu geben, nicht zu empfangen. Probleme, zwischenmenschliche Probleme entstehen eigentlich nur, wenn irgendeiner von den beiden oder von den mehreren selbstsüchtig wird. Wenn wir alle dienen, wenn wir alle geben wollen, werden wir keine Probleme haben, in keinem Bereich unseres Lebens. Wirklich das grundlegende Problem bei Beziehungsproblemen ist immer Selbstsucht. Dass wir uns selbst nicht sterben wollen und nicht für andere leben wollen. Das Schöne dabei ist, wenn wir dienen, wenn wir geben, werden wir herausfinden, das, was Jesus gesagt hat. Er gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Seht ihr, wir können nicht geben, ohne zurückzuempfangen. Wir können nicht dienen, ohne was zu bekommen. Das ist immer ein Nebeneffekt. Und wirklich ein glückliches Leben ist genau ein Nebeneffekt von dienen, von geben. Etwas, was wir direkt bekommen, wenn wir es direkt verfolgen. Und wenn wir habsüchtig sind, wenn wir kämpfen mit Materialismus, dann ist Geben die beste Medizin. Das ist Gottes Heilmittel gegen Habsucht. es geben. Jesus selbst hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Ein ganz wichtiges Prinzip für uns. Wir müssen es alle auswendig können. Wir sind hier, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Wir sind hier, um zu geben und nicht um zu bekommen. Wir können so viel lernen von dem Vorbild des Paulus. Wie gesagt, die letzten zwei Wochen haben wir so etwa 15 Prinzipien gelernt für den Dienst, was es heißt, ein Diener zu sein. Heute haben wir noch ein paar zusätzliche gelernt. Das erste war, dass wir wachsam sein sollen. Wachsam vor falschen Lehren. Dass wir die Menschen, die uns anvertraut sind, beschützen sollen. Und der zweite Punkt war, vertrau sie Gott an. Das heißt auch, bring sie im Gebet vor Gott. Und dann sei stark in der Gnade Gottes. Lass dich nicht verdammen. Nicht von dem Feind, nicht von dir selbst, nicht von anderen Menschen. Manchmal klagt uns unser eigenes Herz an. Lass dich nicht wegbringen von Gott, von seiner Gnade, sondern vertraue nicht auf deine Stärke, auf deinen Verdienst, sondern lauf zu ihm. Und sei dir bewusst, dass du nichts verdienen kannst auf der anderen Seite von Gott, sondern dass alles Gnade ist. Dass er dich nicht segnet, weil du geistlicher bist, als der da neben dir sitzt. Wir können uns nichts vor Gott verdienen, sodass sich keiner rühmen kann. Vertraue auf seine Gnade. Und wir haben schon vorher gesagt, betone auch die Gnade Gottes in deinem Dienst. Und ein dritter Punkt, den wir heute gelernt haben, und ein vierter eigentlich, wäre, hab die ewige Perspektive. Erinnere dich, dass wir auf dem Weg nach Hause sind. Und investiere in die Ewigkeit. Ein Erbe wartet auf uns. Das ist, was wir immer tun müssen. Wir müssen den Menschen die Ewigkeit vor Augen halten. Weil wir vergessen das so schnell. Wir sind auf dem Weg nach Hause und wir sind bald dort. Und sei nicht habsüchtig. Das hängt auch mit ihm zusammen. Es verbrennt sowieso, also wozu das Zeug anhäufen? Es ist sowieso seliger zu geben als zu nehmen. Und halte dir immer vor Augen, der letzte Punkt, ich bin hier, um zu geben und nicht um zu nehmen. Ich bin hier, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Vers 36. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber lautes Weinen bei allen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn zärtlich. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiff. Lass uns beten. Herr, wir sagen dir Danke für dein Wort. Wir danken dir für dieses Kapitel 20 und all diese Prinzipien, diese Wahrheiten, die wir über den Dienst lernen durften, aus deinem Wort, von dem Vorbild des Paulus. Und Vater, wir alle wollen effektive Diener sein für dich. Wir alle wollen effektive Werkzeuge sein und dein Reich bauen und Menschen segnen um uns herum. Und Herr, wir erkennen aber, dass wir es aus eigener Kraft sicher nicht schaffen, so zu leben, uns selbst zu sterben und für andere zu leben. Deswegen bitten wir dich um deinen Heiligen Geist heute Abend. Bitte für jeden Einzelnen von uns, dass du uns stärkst, dass du uns zurüstest, Herr, und dass du uns ein Herz gibst, das dich anbeten will in jedem Bereich unseres Lebens, wegen dem, was du für uns getan hast, weil du uns so sehr liebst, Herr. Bitte lasst uns alle immer mehr zu Menschen werden, die geben, statt zu nehmen, und die dienen, statt sich bedienen zu lassen. Und Herr, wir beten auch nochmal für diese Menschen, mit denen wir heute auf der Straße gesprochen haben, dass du denen nachgehst und dass du sie erinnerst an dein Wort und wenn es nur das ist, dass du sie liebst, Herr. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass du ihnen nachgehst und dass du sie zu dir ziehst. Wir danken dir, dass du hier mit uns bist und dass du uns lieb hast, Herr. In Jesu Namen. Amen.
Ich weiß gar nicht, wie ich...